Ihr Buch Realität der Massenmedien, beziehungsweise die beiden Vorträge, die das sind, erste Auflage, zweite Auflage, leicht variiert, sind die erste größere Äußerung von Ihnen über diese so wichtige Einrichtung oder Institution oder eben Systeme der Massenmedien, von denen Sie ganz schlicht und ergreifend sagen, die Realität der Massenmedien ist die, dass sie die Realität jedenfalls nicht abbilden. Sondern wenn, dann
Konstruieren, würde ich sagen.
konstruieren Sie sie.
Aber es gibt keine dahinterliegende Realität, die für Kommunikation fassbar wäre.
Dass alles, was die Massenmedien abbilden, selbstbezügliche Bilder sind, die nur verständlich sind, wenn man sozusagen die Massenmedien kennt.
Es ist eine Übertragung der Konstruktivismus-These aus dem üblichen epistemologischen oder Wissenschaftsbereich in die Theorie der Massenmedien.
Ja. Was aber auch bedeutet, dass die Selbstbehauptung der Massenmedien, nämlich dass sie ja detailgetreu, genau, präzise sagen, was in der Welt vorgeht und sozusagen sich selbst nur als Mittler zurücknehmen, sagen, also wir sind das nicht, das sind die Bilder der Außenwelt, die ihr jetzt seht, dass genau diese Selbstbehauptung der Massenmedien von ihnen sehr stark in Zweifel gezogen wird.
Ja, es ist ein Aspekt des Systems, dass es eine Selbstbeschreibung anbietet, nicht? Und sagt, also wir haben gründlich recherchiert und so weiter. Also im Bereich der Nachrichten, es gibt ja Unterhaltung und alles andere auch noch, aber im Bereich der Nachrichten und Berichte, das ist also zuverlässig. So wie wir sagen, so ist es auch. Das gehört aber zu den Selbstbeschreibungen des Systems. Und für die Soziologie ist das immer eine Frage, wie weit man dem folgen kann oder wie weit man die Selbstbeschreibung dem System selbst zurechnen muss.
Naja, aber die Redakteure der Tagesschau werden Ihnen erwidern, verehrter Herr Luhmann, also das ist ein Filmbericht eines Korrespondenten über die Vorgänge in Israel. Und dieser Korrespondent ist mit den Vorgängen vertraut, wie man vertrauter nicht sein kann. Hat uns diese Bilder und diese Zusammenstellung der Bilder geliefert. So ist das da. Das ist nicht unsere Selbstbeschreibung. Was würden Sie erwidern?
Ich würde sagen, genau das ist die Selbstbeschreibung, dass man behauptet, es sei keine. Oder anders gesagt, dass man den Realitätswert der eigenen Kommunikation behauptet, unterstellt, auch in gewissem Umfange kontrolliert, nicht wahr? Also man will keinen falschen Hitler-Tagebüchern aufsitzen und so etwas. Aber das allein erklärt ja den Effekt nicht, dass man also die ganze Welt jetzt inzwischen mit den aufgrund der Beschreibung der Massenmedien kennt oder zur Kenntnis
Ja,
nimmt.
Sie haben ja die These sogar noch umgedreht und haben, erster Satz, glaube ich, zweite Auflage, die Welt, die wir kennen, kennen wir durch die
Ja, ja,
Massenmedien.
ja, ja.
Das heißt, Sie behaupten ja, wir kennen gar keine Welt, wenn es sei denn durch die Massenmedien.
Ja, im Großen und Ganzen schon. Ich meine, natürlich bleibt ausgenommen, dass ich weiß, ob ich meine Blumen begossen habe oder nicht.
Ja.
Das kann ich eigentlich nicht im Fernsehen oder in den Zeitungen lesen. Also es gibt so eine Nahwelt, die sich verfranst mit dem, was man dann über die Massenmedien kennt. Aber wenn man den Weltbegriff wirklich als Universum nimmt, ist das, glaube ich, richtig. Wir haben alles gelesen oder gehört und dabei ist das, was die Nachbarin erzählt, von geringer Bedeutung im Verhältnis zu dem, was das Fernsehen oder die Zeitungen berichten.
Aber Sie behaupten, es ist von gleicher Qualität. Denn die Nachbarin beschreibt ja auch sozusagen
Ja,
immer mehr sich selbst,
ja, ja,
wenn
ja,
sie über
klar.
andere redet,
Ja,
als die anderen, die sie beschreibt.
sicher. Das ist ein prinzipieller Konstruktivismus.
Ja, das mag ja sein, aber ich will mal auf die Bedeutung dieses prinzipiellen Konstruktivismus für die Arbeit in den Medien hinaus und für die Bedeutung der Medien. Denn es
Ja.
relativiert die Bedeutung der Medien ja an dem Punkt, dass man den Selbstbeschreibungen, Selbstbehauptungen oder unausgesprochenen Behauptungen innerhalb der Medien, sie würden nämlich die Wahrheit berichten, prinzipiell misstrauen muss.
Ja. Ich meine, die Frage ist, was jetzt mit Wahrheit gemeint sein kann. Aber dass es keine wissenschaftliche Wahrheit ist, die also auf Unsicherheit, auf Zukunft auf was fehlt uns noch und so etwas bezogen ist, ist klar. Und dass wir die Realität, so wie sie wirklich ist, wenn es das überhaupt gibt, nicht in die Kommunikation einbauen können, weil das immer eine Auswahl erfordert, ist auch klar. Insofern, der Einwand vermisst etwas, was es nicht geben kann, in meiner Sicht. Nämlich eine direkte Übernahme von Realität, was immer das ist, in Kommunikation.
Ja, aber genau das, gut, Sie sagen, wissenschaftlich ist es sowieso eher zweifelhaft, ob es so etwas wie Realität gibt. Andererseits sind die Massenmedien genau diejenigen, die den Menschen, seitdem es sie gibt, suggerieren nicht, sondern offen sagen, seht, hier ist die Welt, so ist es.
Mhm. Ja.
Das heißt, genau das Gegenteil von dem tun, was Sie sagen, dass Sie sind. Sie behaupten, die Massenmedien, ob jede Tagesschau, jede Fernsehen, jede News-Show, bleiben wir ja, bei den Nachrichten, wir können auch gleich über Unterhaltung gerne reden. Alles, was wir bringen, ist wahr. Dieser Wahrheitsgehalt wird bestätigt und sozusagen unterschrieben durch die Bilder, gerade im Fernsehen. Ich habe das gesehen, das ist da so in Los Angeles. Und da waren die Schwarzen und die haben auf den Weißen geprügelt. Und da waren die Unruhen. Und Sie sagen, ob das alles wirklich so war, weiß ich nicht.
Die eigentliche Frage des Konstruktivismus ist ja letztlich nicht so eine punktuelle, stimmt das oder stimmt das nicht, sondern eine Frage, wovon wird etwas unterschieden? Was ist eigentlich der Kontext, in dem irgendwas profiliert wird? Und da, glaube ich, ist, wenn es um Rassenunruhen geht, ist völlig klar, man könnte in Los Angeles ja ganz andere Dinge sehen als Rassenunruhen.
Ja.
Und könnte technische Wunderleistungen oder was immer, oder die Verkehrsströme oder das Klima oder was immer beobachten. Und die Hintergrundthese ist, dass also alles, was wir beobachten, bezeichnen, beschreiben, immer über Unterscheidung läuft. Es gibt immer eine andere Seite, die nicht berichtet wird.
Und deswegen schon ist der Wahrheitsanspruch falsch?
Ja, wenn man ein traditionelles Verständnis zugrunde legt, eine Korrespondenztheorie oder so etwas hat, aber wenn man generell konstruktivistisch denkt, es kann nur so laufen, und was von Wahrheit verlangt werden kann, ist eigentlich je nach dem System verschieden. Also in der Wissenschaft wäre das etwas anderes.
Da habe ich eine Seitenfrage. Würden Sie den Zuschauern empfehlen, das konstruktivistische Denken zu lernen? Oder ist Ihnen das vergleichsweise egal, dass jedenfalls 98% aller Zuschauer mit Sicherheit annehmen würden, was da passiert, das ist so? Und den Einwand aus der soziologischen Theorie oder den Einwand, den wir hier formulieren, überhaupt nicht kennen?
Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich ohne diesen Resonanzboden, oder würde es ja gar keine Massenmedien geben, nicht wahr? Man würde das ja auch gar nicht anstellen oder lesen, wenn man nicht annehme, es sei so. Also man würde als Mitwirkung an der Kommunikation der Massenmedien das eigene Bewusstsein nicht zur Verfügung stellen, wenn man annehmen würde, es sei ja so zusammenfantasiert oder was immer.
Aber genau das, nicht zusammen fantasiert, aber zusammen konstruiert, ist Ihre These. Und ich bemerke, das hat auch jemand anders schon, der Sie interviewt hat, bemerkt, Sie haben gar keinen Fernseher.
Ja.
Sie kommen also gar nicht in die Verlegenheit, an dieser Kommunikation teilzunehmen.
Außer im Hotel.
Außer im Hotel. Ach, da tun Sie es wahrscheinlich extensiv.
Drehe ich. Ja, vor allem im Ausland, um in den Sprachduktus reinzukommen.
Ja. Worauf ich hinaus will, ist, es gibt dann doch einen gehörigen Unterschied zwischen der Theorie der Massenmedien und dem, was ihr unausgesprochenes und oft auch ausgesprochenes Selbstverständnis ist. Die Theorie ist, hier handelt es sich um ein im konstruktivistischen Sinn selbstreferenzielles System. Das heißt, da ist fast alles selbstbezüglich, und ich kann das als Medienmacher auch vollkommen unterschreiben. Ich weiß sogar, wie es von Mechanismen her funktioniert. Während die Zuschauer glauben, jeder Augenblick, der mir dort gestaltet wird, repräsentiert die Wirklichkeit. Und ich halte das für einen Gegensatz, ich halte das für einen Unterschied mit Folgen. Denn wenn man den Massenmedien sozusagen glaubt und nicht in sich sozusagen den Abstand erarbeitet, der dazugehört, sie zu rezipieren, dann ist das ein anderes Verhalten als das Verhalten, das die Theorie macht.
Ja, ich meine, die Theorie reflektiert den Konstruktivismus sozusagen, dass es eine Konstruktion ist und sagt aber zugleich, dass das nur funktioniert, wenn man das nicht ständig reflektiert. Dass man also dass man natürlich, wenn man Zeitung liest, annimmt, dass was da steht, stimmt. Oder allenfalls den Ausschnitt oder etwas anderes mehr beleuchtet haben möchte.
Finden Sie das nicht schrecklich? Finden Sie diese Art der offensichtlich notwendigen Konstruktion von kommunikativen Systemen nicht schrecklich?
Nö. Wenn ich sehe, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt, Welt wahrzunehmen sozusagen, als über Berichte, die immer etwas beleuchten, etwas unbeleuchtet lassen, immer einen Markt und einen Unmarkt-Space
erzeugen. Und diese Unterscheidung gleichzeitig verdecken.
Ja, ja, ja.
Beides.
Mhm. Ja, klar.
Also erstens selektieren und zweitens die Selektion verdecken.
Ja, denn sonst wird klar, das ist also die, man kann eine Unterscheidung nicht reflektieren, außer wenn man sie von einer anderen Unterscheidung unterscheidet. Ja. Nicht. Aber was ist das Problem? Ich meine, dass man, wenn man das realisiert, deswegen keine Zeitung mehr lesen würde, ist ja doch unwahrscheinlich.
Wenn man lang genug darüber nachdenkt, könnte man aufhören, Zeitung zu lesen.
Ja, dann würde man an der Welt nicht mehr teilnehmen, die durch die Zeitung konstruiert wird.
Dann frage ich Sie, warum haben Sie keinen Fernseher?
Ja, weil in dem wenigen Moment, wo ich Zeit habe, nie irgendwas kommt, was mich interessiert.
Es gibt also keinen prinzipiellen Ausschluss diesem Medium gegenüber?
Nö, ich meine, was nachteilig ist dass es alles sequenziell läuft. Nicht? Und man also irgendwo in eine Sequenz einsteigt und irgendwann wieder abschaltet, wenn man bei Zeitungen ja sich raussuchen kann. Ich lese jetzt nur noch die Börsennachrichten und ich lese Sport auf keinen Fall, aber vielleicht also Firmennachrichten aus der Wirtschaft oder ich lese Politiknachrichten, aber nicht das, was in den Parteien vor sich geht und so. Und man kann dann also sich Schwerpunkte wählen und auch den Zeitpunkt bestimmen, in dem man etwas liest. Das ist eine sehr persönliche Teilnahme an Kommunikation. Das ist entgegen allem, was man von Massenmedien hört. Man wählt sehr persönlich aus, den Zeitpunkt, den Ausschnitt und so weiter. Und das ist nicht vorgegeben durch die Drucktechnik. Aber das ändert nichts daran, dass man, was immer man auswählt, man wieder in die Konstruktion einer Welt hineingesogen wird.
Welche Funktion hat Unterhaltung da?
Also ich will zunächst mal die Form der Unterhaltung beschreiben. Es geht um eine Auflösung einer selbsterzeugten Ungewissheit oder Spannung. Nicht wahr? Eine Quiz-Sendung, was werden die jetzt sagen? Wer kommt auf das Richtige? Oder ein Roman, nicht wahr? Wie geht es weiter? Und die Technik des Romans ist ja wesentlich doch die, dass man die Auflösung von Ungewissheit mit den Mitteln erzeugen muss, die vorher schon im Roman gegeben waren. Mhm. Nicht, dass man also gleichsam eine rekursive Schleife ziehen muss und dann heißt, aha, deswegen ist es so und so gekommen. Ne?
Ja.
Und
das ist aber im Fernsehen werden ja wenig Romane dargestellt. Es ist voll von Patterns, voll von Typen, von ganz, wenn Sie wollen, Kurzromanen in Form von Gestalten, die sich irgendwie bewegen. Sehr viel Sensation, sehr viel Gewalt, sehr viel Action.
Alles sehr viel kurzfristiger und aber auch da kommt man, glaube ich, nicht um die Erzeugung und Auflösung von Ungewissheit herum.
Das ist sozusagen ein Grundmaßstab von Unterhaltung.
Ja, für mich.
Na, es geht jetzt auch um die theoretische Frage, warum Massenmedien so elementar auf Unterhaltung basieren. Wenn es die nicht gäbe, gäbe es sie nämlich auch nicht.
Ja.
Weil das Programm ist voll von allen möglichen Unterhaltungsformen und nachrichtliche Dinge, die wir vorhin diskutiert haben, die also wenigstens behaupten, die Welt abzubilden, obwohl sie es nicht tun oder nur selektiv tun, sind ja eh marginal. für den Zuschauer.
Ja.
Der Zuschauer rezipiert sowieso eine fiktive Welt der Unterhaltungsform.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das so radikal ausdrücken würde, aber denn dann könnte er von vornherein auf den Unterhaltungssektor, der dazu bestimmt ist, dies zu tun, sich beschränken. Ich weiß nicht, ob, wenn man die Börsennachrichten jeden Tag liest und sieht, dass die Bauaktien sinken und die Chemie steigt oder sowas, ist das ja auch eine Information über die Welt, nicht? Wir bauen zu viel Bürohäuser im Moment, nicht? Philipp Holzmann. Mhm. Und so, nicht? Ich meine, es gibt eine Befriedigung, die dann eintritt, wenn man merkt, dass man jetzt weiß, dass das geschieht, nicht? Aber
was ist mit den, Sie sagen Auflösung, also Konstruktion und Auflösung von Ungewissheitsprozessen. Was ist mit den ganzen unbewussten Motiven, die in der Rezeption technischer Medien eine Rolle spielen? Würden Sie die völlig ausschließen? Ich meine damit das, was man subkutane Wirkung nennt. Allein die Tatsache sozusagen aufeinanderfolgender Bilder, die, von denen man gar nicht sagen kann und auch der Zuschauer gar nicht sagen will, was da passiert, sondern er setzt sich sozusagen einem wie immer gearteten Datenfluss oder Bilderfluss oder Wechselfluss aus, sitzt einfach nur da und zappt. Das ist ja, wie wir inzwischen wissen, 80% aller Filme, die im Fernsehen gezeigt werden, werden unterbrochen vom Zuschauer, dadurch, dass er auf andere Programme wechselt. Das heißt also, das permanente Wechseln von Programmen zum Beispiel, das fällt mir schwer, nach dem Muster von Auflösung, Konstruktion und Auflösung von Ungewissheit zu verstehen.
Ja, man will sozusagen in ein anderes Schema überwechseln, um dann dasselbe wieder zu haben. Also eine Ungewissheit, wie geht's weiter? Und die Auflösung, es geht so weiter. Aber ich will das ja auch nicht zu hoch hängen. Also das ist speziell für mich eine Definition von Unterhaltung. Mhm. Aber nicht, es gibt ja andere Interessen, auch Nachrichteninteressen oder Werbungssachen.
Warum wird Werbung in diesem Maße zum Anker praktisch, zumindest der elektronischen Massenmedien?
Ja, das ist ein Markt, der seine eigenen Produkte sozusagen erzeugt, nicht? Und es gibt viele Firmen, die glauben, über Werbung ihren Absatz beflügeln zu können.
Haben auch sicher einige Nachweise dafür.
Ja, obwohl ich nicht weiß, ob jedes Auto 500 Mark teurer sein muss, bloß weil dafür geworben wird.
Aber möglicherweise doch.
Ja, gut, aber ich selbst wüsste ja nicht. Ich meine, ich kaufe das Auto bei der Firma, die am nächsten zu meinem Wohnhaus ihre Werkstatt hat, nicht? Und was immer das für ein Auto nachher ist.
Ja.
Ich weiß eben nicht, ob man alles auf Unterhaltung, auf diesen Sektor Unterhaltung ziehen kann. Meine Werbung dient ja auch viel der Formung von Geschmack, nicht? Also man ist von Hause aus ohne Geschmack und vor dessen muss man sehen, welche Art Handtaschen die Damen heute tragen und wie die Scheinwerfer in Autos rund oder eckig sein müssen.
Das alles ist ja ein Stück Ausdifferenzierung von Kommunikation.
Ja.
Auf die Frage der unbewussten Anteile dieser Strukturen haben Sie mir noch nicht geantwortet.
Nein, das ist für mich ein rein psychologisches Phänomen. Also, dass man nicht eingestehbare Motive haben kann, Fernsehen zu sehen. Bloß weil man nicht weiß, was man sonst mit dem Abend anfangen wollte. Oder das mag ja sein. Versickert aber im Psychologischen.
Und was ist, wenn das die halbe Gesellschaft tut? Ist es dann immer noch irrelevant, versickernd im Psychologischen?
Ja.
Wenn die halbe Gesellschaft sich sediert, nehmen wir das an, indem sie sozusagen jeden Abend 3 Stunden zur Hälfte oder vielleicht die ganze am Fernseher verschwindet, dann würden Sie das für gesellschaftsstrukturell irrelevant halten?
Nein, der Effekt nicht, aber die Ursache, dass die unbewussten Motive, das zu tun, die man vielleicht auch wiederum mit gesellschaftstheoretischen Analysen aufklären könnte, aber das, da sehe ich keine direkte gesellschaftliche, kein gesellschaftliches Korrelat. Wenn das als unbewusst schon etikettiert ist.
Ich weiß es ja nicht.
Nee, nee.
Wir beide können es ja nicht wissen. Mhm. Aber es mag ja sein.
Ja. Ja, aber das gilt ja für alles Verhalten. Ich meine, das gilt ja nicht nur für Teilnehmer an Massenkommunikation, sondern das gilt für jedes Verhalten in Teambeziehungen oder in der Arbeit, im Büro oder im Straßenverkehr.
Vielleicht doch nicht ganz, weil Sie haben ja vorhin darauf hingewiesen, in Ihrer eigenen Wahrnehmung, dass gerade die Massenmedien diese unidirektionale Sequenzialität, das heißt also, man muss sozusagen immer zur richtigen, also man muss denen folgen, nicht? Also man kann nicht selber interagieren, aber im Straßenverkehr, in unserem Gespräch, beim Zeitunglesen oder sonst, haben Sie ja hunderte Eingriffsmöglichkeiten, den Unterhaltungskonsum oder was auch immer für eine kommunikative Form selber stärker zu strukturieren. Nur bei dem Fernsehen können Sie gar nicht strukturieren, außer dass Sie vielleicht glauben, durch das Zappen von einem Kanal zum nächsten etwas strukturieren zu wollen, was aber ja nur eine Illusion ist.
Ja.
Denn Sie strukturieren nicht, sondern springen ja nur sozusagen auf mehrere Zeitachsen, ohne sie parallel zu kriegen. Also insofern finde ich das schon einen Gedanken zu sagen, hier ist eine ganz besondere Form, weil Sie über Massenkommunikation ja geschrieben haben, sage ich das. Und weil Ihre Grunddefinition ist, diese Massenkommunikation schließt sozusagen die Anwesenheit der Interaktionen aus. Das ist die Voraussetzung, sonst wäre es keine.
Aber was hat das mit Unbewussten? Wenn es so etwas wie Unbewusstes gibt, ist es ja, läuft es ja überall mit, bei allen Aktivitäten. Mhm. Und mehr oder weniger relevant für die Auswahl von Handlungen. Mhm. Und das, da sehe ich nicht, weshalb das bei Massenmedien das anders sein sollte. Abgesehen davon, dass es ja für die Gesellschaftstheorie, also was nicht in die Kommunikation hineingegeben oder durch Kommunikation aufgeklärt werden könnte, hat ja eigentlich keine gesellschaftliche Existenz. Man kann Forschung machen über unbewusste Motive. Man kann also Forschung machen über das Gedächtnis, wenn also Schriftfolgen, Buchstabenfolgen kurz aufgewendet werden, ganz kurz, dass man also nicht die Zeit hat, es sich einzuprägen, hat es trotzdem einen Gedächtniseffekt.
Ja, das sind zum Beispiel die Punkte, die ich anspreche.
Ja, ja. Nicht? Und okay, wenn man das weiß, werden Werbekampagnen anders geplant werden, als wenn man das nicht weiß.
Ich will jetzt ein Beispiel konstruieren, aber um Sie zu fragen, nehmen wir an, es gäbe einen nachweisbaren, aber nicht begründbaren Korrelation zwischen einer bestimmten Art von Fernsehkonsum und der zunehmenden Neigung der Bevölkerung, die Todesstrafe wieder zu favorisieren. Ja. Dann hätten wir eine solche Rückkehr einer unaufgeklärten Kommunikation, weil sie sich ja nicht artikuliert, zu einer sehr artikulierten Meinungsbildung. Ich weiß das nicht. Ich frage nur, ob Ihre Theorie das einschließt, ausschließt, nahelegt oder überhaupt berührt.
Also zunächst mal würde ich tendenziell sagen, dass das Unbewusste, das Mitwirken von unbewussten Motiven, eine ganz individuelle Sache ist und dass es schwer ist, das zu aggregieren auf einen Faktor, der bestimmte Effekte hat. Oder anders gesagt, wenn man wirklich solche Kausalrelationen zwischen Konsum von Gewaltaktivitäten im Fernsehen und Meinungen in der politischen Stellungnahme, wenn man das wirklich feststellt, braucht man eigentlich das Unbewusste dazu nicht, sondern man kann nur sagen, das korreliert. Also jemand, der Angstgefühle hat in Bezug auf das, was ihm passieren könnte, wenn er sieht, was im Fernsehen passiert, der wird so und so optieren im politischen, rechtlichen Bereich.
Aber gerade im Medien- und damit kommunikationspolitischen Bereich finden ja Regelungen statt, Nach Ihrer Theorie der Massenkommunikation sind gesellschaftliche Regulierungen der Massenkommunikation eigentlich auszuschließen, weil das ist ein sich selbst regelndes System. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, das bezieht sich ja nicht auf Kausalitäten. Das mag ja sehr wohl sein, dass man in ein sich selbst regulierendes System über Recht und Politik Einwirkungen einschleust. Das will ich damit nicht ausschließen. Nur wenn diese Einwirkungen berücksichtigt werden, dann wieder nur in der Weise der Operation von Massenkommunikation. Und es ist eine operative, keine kausale Schließung. Aber die Frage ist dann eigentlich wieder eine politische Frage letztlich oder auch eine rechtliche, verfassungsrechtliche Frage. Wie weit kann man Eingriffe?
Ich meine was ganz Simples. Helmut Schmidt, uns noch bekannt als Ex-Bundeskanzler, hatte mal gefordert, sonntags gibt es kein Fernsehen. Das ist eine politische Frage, zu der man sich ja theoretisch verhalten können sollte. Mhm. Also eine Theorie der Gesellschaft sollte einen Ratschlag zumindest erteilen, das ist ein vernünftiger Rat oder eine vernünftige Forderung, egal jetzt, ob sie durchsetzbar ist oder nicht, oder diese ist eine unsinnige Forderung.
Ja.
Und die Frage an Luhmann ist, um es mal konkret zu machen, welche Mächtigkeit hat seine Theorie der Massenkommunikation in Bezug auf diese Idee von Helmut Schmidt?
Also es ändert an der Typik von Massenkommunikation ja nichts, wenn sie sonntags nicht stattfindet. Zunächst einmal, nicht wahr? Also die Beschreibung der Massenkommunikation als technologisch einseitig und so weiter, würde auch dann gelten, wenn sonntags keine Fernsehsendungen stattfinden. Und dann reduziert sich das Ganze auf ein politisches Problem. Ist das eine politisch erfolgreiche Losung sozusagen? Kann man damit Wähler gewinnen oder nicht? Abgesehen davon, dass vielleicht verfassungsrechtliche Probleme auftreten
können. Kann Ihre Theorie niemals Aussagen darüber machen, welche Systeme, auch Teilsysteme der Gesellschaft, gut für den Menschen sind und welche schlecht?
Den Menschen? Welchen Menschen?
Die an diesem Teilsystem kommunikativ teilnehmen.
Mhm. Nein, also ich wüsste nicht, wie ich Kriterien finden könnte, die mir sagen, was gut für den Menschen ist und was nicht gut für den Menschen ist. Da bin ich zu individualistisch orientiert.
Zu was?
Individualistisch, also ja. Zu sehr, ja, für den einen ist es gut, für den anderen ist es nicht gut. Und das Ganze wird damit zurückgespielt auf eine Frage der Kommunikation nachher, nicht was? Was ist durchsetzbar, was nicht durchsetzbar? Wer hat die Folgen zu tragen? Aber ich bin ja auch kein Psychologe, aber ich habe keine Vorstellung, wie man eine Theorie begründen könnte, die sagen würde, Fernsehkonsum ist aus diesen und diesen psychologischen Gründen ungesund oder was immer man da an negativen Urteilen formulieren kann.
Ja, man könnte ja zum Beispiel sagen, es macht die Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft lethargisch untätig. Die Menschen setzen sich sozusagen nicht mit ihrer Umwelt auseinander, so wie es für die Gesellschaft gut wäre. Oder sagen wir nicht die Gesellschaft, sondern den Staat gut wäre. Mhm. Das ist jetzt noch politischer zu prognostizieren. Helmut Schmidt hat sich ja was dabei gedacht.
Ja, ja.
Helmut Schmidt hat ja sozusagen dabei, wenn ich das richtig sehe, eine Art von Wachrüttelung im Auge gehabt, die irgendwie doch zum Ziele haben sollte, am Ende die Produktivität oder was auch immer, den Einfallsreichtum, die Kreativität junger Menschen, älterer Menschen, was auch immer, von Familien wieder anzuregen, von der er glaubt, vermutet natürlich nur, dass sie sozusagen im Dauerkonsum der Massenmedien untergeht. Das lassen wir dann lieber so oder?
Ja, ich überlege, ich meine, ich habe jetzt das Problem verloren eigentlich. Für die Theorie der Massenmedien kann das ja eigentlich nichts bedeuten, nicht wahr? Es sei denn höchstens, dass man also gewisse Effekte der Massenmedien...
Und damit, Sie haben vorhin gesagt, wenn die Massenmedien nicht konsumiert würden, würde es sie so nicht geben.
Ja.
Wenn man jetzt also politisch oder theoretisch mithelfe zu begründen, diese Kommunikation zu regeln, indem man nämlich ihr Aussetzungen verordnet oder was auch immer,
ja,
dann würde man ihren Betrieb schon beeinträchtigen.
Ja, aber trotzdem nicht ihre Funktionsweise. Also ich meine, man würde dann sagen, es ist also statt siebentägig nur sechstägig, findet das nur statt oder so.
Der aber, nächste Schritt wäre dann nur fünftägig.
Ja, ja.
Ich konstruiere jetzt.
Aber das will, glaube ich, an der Analyse oder an der Theorie nichts ändern, sondern höchstens, erstmal natürlich hat das eine Frage der politischen und rechtlichen Durchsetzbarkeit. Es würde an der Struktur von massenmedialer Kommunikation nichts ändern, sondern nur das also zeitlich limitieren. Und die Frage wäre dann vor allem eine politische, aber auch natürlich eine rechtliche, kann man das verbieten? Und es ist, also, wenn man das kausal nimmt, ist es absolut unklar, was damit erreicht werden kann. Vielleicht lesen die Leute dann mehr Bücher oder sowas, aber das, aber wozu soll man das denn fördern, wenn man gar nicht weiß, was für Bücher das sind?
Die Theorie der, um das abzuschließen, die Theorie der Gesellschaft, die Sie entwickeln, ist also auch nicht dazu gemacht, Entwicklungen vorherzusagen.
Also nur ganz, nicht als Theorie der Gesellschaft, aber ganz sektoral natürlich schon. Wenn man also etwa Globalisierung in der Wirtschaft, nicht nur der Finanzmärkte, sondern auch der Produktmärkte, kann man natürlich sehen, dass das also bestimmte Änderungen in dem Management, im Management oder in der Produktionsorganisation erfordern. Nicht? Also Risikofragen tauchen auf, nicht? Und
gibt es diese Risikofragen auch bei dem Thema Massenkommunikation?
Was würde das Risiko sein? Was würde möglicherweise schiefgehen?
Gut, fragen wir, was im globalen Maßstab Ihrer Meinung nach möglicherweise schiefgehen könnte und wo Ihre Theorie da Vorhersagen anbietet.
Also es gibt Arten von Risiken im Bereich von Wirtschaft oder von Politik, die eigentlich mehr oder weniger bekannt sind. Also beispielsweise die Isolierung, die internationale Isolierung, Zusammenbruch der Sowjetunion, aus der Unfähigkeit, sich mit einer funktional differenzierten Gesellschaft auseinanderzusetzen. Also ein Fall, wo man sieht, was nicht geht oder mit Folgen belastet ist, die also zum politischen Kollaps führen können. Natürlich in der Wirtschaft selbst. Aber auch in der Wissenschaft gibt es ja also Großprojekte, die, also wo man nicht weiß, ob ein Erfolg möglich ist und was die ökonomischen Konsequenzen sein würden. Also ich glaube, man kann sektoral im Bereich einzelner Kommunikationsfunktionssysteme schon von Risiken spezifischer Art sprechen. Im Bereich der Massenmedien weiß ich eigentlich nicht. Was könnte ein Schaden sein, der allein durch die Massenmedien verursacht wird?
Ich will ihn nicht konstruieren, das war wirklich nur eine Frage, die sich an sozusagen wieder das Theoriemodell letztlich wendet, das Sie verwenden.
Also Risiken sind für mich von Funktionssystem zu Funktionssystem sehr verschieden. Also ich meine, ich wüsste nicht, was ein Risiko in der Kunst bedeuten würde. Vielleicht, dass bestimmte Werke nicht gekauft werden oder bestimmte Galerien eingehen. Aber das läge im ökonomischen Bereich. In der Religion kann man ja auch sich überlegen, was das Risiko einer zu liberalen, also in Parsons Terms inflationistischen oder einer deflationistischen, fundamentalistischen Religion wäre. Aber das würde ja dann in Anhängerzahlen oder in Zuwendung ausdrückbar sein. Aber bei den Massenmedien wüsste ich eigentlich nicht, was eine typspezifische Risikolage wäre. Wenn man das Ökonomische ausblendet, das ist natürlich klar. Oder auch das Politische, dass man also die Machthaber so erzürnt, dass sie verbieten. Das ist ja weltweit durchaus gängig.
Welche gesellschaftliche Funktion messen Sie denn der Kunst zu in Bezug auf Ihr Theoriemodell?
Also ich...
Gibt es eine Realität, eine soziologische Realität der Kunst?
Ja. Aber ich denke, dass das vor allen Dingen darin liegt, dass der Bereich des nur Wahrnehmbaren für Kommunikation geöffnet wird. Dass man also sehen kann, das ist aus dem Grunde so und nicht anders arrangiert in einem Bildwerk oder in einem Roman. Also etwas, was man nicht verbal mitteilen kann, über Wahrnehmbarkeit mitteilt. Also vor allem Ordnungsvorstellungen natürlich. Mhm. Oder Einschränkungen der Beliebigkeit. Wenn ich mal so angefangen habe, ein Gedicht oder ein Bild, dann muss ich entweder abbrechen und auslöschen, oder ich muss mich den Anforderungen fügen, mit jedem, was ich hinzutue, eine neue Beschreibung dessen, was schon da ist, zu produzieren. Also immer so spiralförmig zu arbeiten. Wenn man sieht, wie ein Maler also mit einem Strich macht einen großen Strich und dann sieht er plötzlich, dass der Strich zwar gezogen ist, aber optisch von unten nach oben läuft. Und was kann ich jetzt noch tun, um das zu stärken? Und die Möglichkeit, das sehen zu lernen, ist gesellschaftlich, also es ist ein gesellschaftliches Faktum, dass es das gibt. Ich meine, ob der Einzelne daran Interesse hat, ist eine zweite Frage.
Lassen Sie uns zum Schluss, wenn wir schon nicht über die Frage der Massenkommunikation und ihrer Entwicklung eingeschränkt reden können, mal ganz global das Problem oder das Thema Evolution diskutieren. Sie haben ja auch in Ihrer eigenen Theorie durchaus die Schritte beschrieben, wie es zur Heranbildung dieser funktionalen Differenzierung oder von Gesellschaften kommt, die dieser funktionalen Differenzierung unterliegen, im Unterschied zu Gesellschaftsformationen vergangener Jahrhunderte. Lässt sich daraus eine evolutionäre Tendenz ableiten? Und wenn ja, wo ist Ihr Terminus ad quem?
Also das Einzige, was mir dazu einfällt, sind sehr allgemeine Aussagen, wie etwa, dass etwas an sich Unwahrscheinliches wahrscheinlich gemacht wird.
Also der physikalische Entropiesatz, der
zweite. Ja. Also dass ich etwas kriegen kann, was anderen gehört, bloß weil ich bezahle. und so weiter, nicht? Oder dass ein Regime bestimmte Verkehrsordnung durchsetzen kann, obwohl alle Leute mit eigenen Köpfen und eigenen Autos fahren.
Weil es ist das Wahrscheinlichere, dass das eine neue Ordnung stiftet und die jetzige Unordnung ist das.
Ja.
Der Ausgangspunkt.
Oder es ist auch zunächst mal unwahrscheinlich, dass man überhaupt sowas machen kann. Also Gott anlegen, nicht? Mhm. Also in Neapel wird das ja nicht klappen.
Nein.
und hier sieht man doch die meisten mit Gurt fahren. In Neapel gibt es T-Shirts, die so einen schwarzen Strich haben.
Ja.
Und also da sehe ich so eine Richtung, dass etwas Unwahrscheinliches wahrscheinlich gemacht wird. Also allein in der Kommunikation. Ich meine, wie unwahrscheinlich ist, dass irgendein bestimmter Satz gesprochen wird, wenn man die Möglichkeiten, Sätze zu bilden, vor Augen hat. Und wie wahrscheinlich ist es, dass man in einer bestimmten Sequenz von Unterhaltungen bestimmte Sätze oder bestimmte Redundanzen mitzieht und den anderen nicht völlig konsterniert. Und dadurch, dass man immer irgendwas völlig Verblüffendes sagt. Aber das würde ich in Tendenz von Evolution. Komplexität ist auch natürlich.
Moment, die Tendenz von Evolution zusammengefasst ist die, dass etwas Unwahrscheinlicheres
wahrscheinlich wird.
Wahrscheinlich.
Situativ, spezifisch wahrscheinlich wird. Nicht? Es wird auch manchmal gesagt, dass Komplexität ein. Aber dann muss man natürlich sagen, dass neben den komplexen Sachen immer auch die alten, die nicht komplexen Sachen überleben. Es gibt diese Salamander mit Schleuderzungen und solche ohne Schleuderzungen.
Ja.
Und
das heißt, Sie gehen von der Annahme aus, dass Komplexität zunehmen wird.
Dass es auch komplexere Arrangements geben wird.
Mhm.
Nicht, dass sie ein durchschlagender Überlebensvorteil ist, sodass alles andere verschwindet.
Ja.
Das ist ja auch als empirisch einfach nicht zu, in der biologischen Evolution einfach nicht zu belegen.
Aber das, was ist das Evolutionsmoment daran, dass etwas Unwahrscheinliches wahrscheinlicher wird?
Das ist ein Resultat von Evolution. Mhm. Und das hängt offensichtlich mit größerer Komplexität und größerer Spezifikation zusammen.
Wo kommt die Triebkraft dafür her?
Das passiert.
Aus dem System?
Ja, das, irgendwas hält sich, was zufällig entstanden ist, hat eine hohe Reproduktionswahrscheinlichkeit bekommen. Also Evolution ist die Umformung von Entstehungsunwahrscheinlichkeit in Erhaltenswahrscheinlichkeit, was man so ausdrücken will. Nicht?
Das ist dann fast schon Naturgesetzlichkeit. Denn ja, das gibt es parallel als zweiten Entropiesatz, ich habe es vorhin gesagt.
Ja, sicher. Und ich denke auch, dass
konvergiert da Menschengeschichte und Naturgeschichte.
Also es ist mit demselben theoretischen Rahmen beschreibbar. Ja, eben. Ja, das denke ich schon. Sonst hätte es keinen Sinn, von Evolution zu sprechen, wenn man damit bestimmte theoretische Ambitionen verbindet.
Aber ist es nicht auch sozusagen eine menschliche Frage, sich genau von diesem Naturgeschehen zu unterscheiden?
Ja, also es gab ja also zur Nazizeit oder zur Höhezeit des Faschismus so Theorien, die versuchten, von der Evolutionstheorie wegzukommen, weil das uns diese Art von Regimes beschert hat. Huxley, Evolutionary Ethics oder Karl Mannheim. Mhm. Planung, Umbau der Gesellschaft als ein irgendwie doch verantwortbarer, geordneter Prozess.
Ja, der ganze Marxismus ist der Versuch, einer bestimmten Evolution zu entgehen.
Ja. Ja. Also was man tatsächlich sehen kann, ist ja eine gewisse Möglichkeit, retrospektiv zu korrigieren, was entstanden ist. Ne? Andererseits ist das nicht so übermäßig erfolgreich.
Ja.
Oder man muss, wenn man Trends sieht, etwas hinzuerfinden. Ne? Also die Globalisierung der Produktmärkte erfordert andere Managementstrukturen in den Firmen. Und natürlich auch die zunehmende Bedeutung internationaler Politik, in dem Sinn, dass man also sich in ein Staat sich auch für das interessieren muss, was nicht unmittelbar an den eigenen Grenzen passiert, sondern was in Neuseeland oder wo immer. Und dass eine internationale Politik ein kompliziertes, also in den USA vor allen Dingen, ein kompliziertes Verhältnis zur Innenpolitik hat. Das sind dann also Probleme, die in gewisser Weise neu sind, aber für die auch wieder Lösungen gefunden werden, mehr oder weniger befriedende Lösungen.
Das heißt, Sie halten von Theorien, die davon ausgehen, dass die Ressourcen nicht ausreichen, um diesem Typ von hochentwickelten Gesellschaften weiterhin Bestand zu geben und ähnlichen mit negativen Untergangsfantasien konnotierten Visionen nichts.
Oh, ich würde langs vorsichtiger sein. Also es gibt Sektoren, also Energieproduktion ist einer von denen, nicht wahr? Ja. Wenn wir immer genügend energieverbrauchende Energieproduktion haben, um die gesamte Wirtschaft damit beliefern zu können, da bin ich nicht sicher.
Und was passiert, wenn wir das irgendwann nicht mehr haben?
Dann gibt es Kollapse noch und noch. Kriegt man also plötzlich das Haus nicht mehr geheizt oder den Wagen nicht mehr betankt. Dann müssen sich irgendwie Lösungen einspielen, die auf einem geringen Grad an Zufriedenheit und
Komplexität.
Ja.
Das halten Sie für durchaus möglich?
Ja. Also vor allen Dingen im Energiesektor, nicht so ganz generell, aber ich weiß nicht, wie man wirklich, ob es technologisch absehbar ist, eine laufende Reproduktion von Energie in dem Maße, wie wir es heute brauchen, sicherzustellen, technisch. Wenn es mal kein Öl mehr gibt und keine Kohle und so weiter und so weiter.
Aber was ist mit dem anderen Satz, den es da auch gibt von der Weltbank? Ich glaube, der heißt, ab $30 Jahreseinkommen beginnt die Demokratie. Das heißt, dass die halbe Welt, wenn nicht zunehmend ein noch größerer Teil der Welt, die materiellen Voraussetzungen offensichtlich gar nicht hat, an so hochdifferenzierten Kommunikationsprozessen wie einer Demokratie teilzunehmen, während die demokratischen Länder alle Waffen der Welt haben, um erstens ihre Gesellschaften und Staaten zu sichern und zweitens die anderen daran zu hindern, in ähnliche Weise so hochzukommen. Ich versuche das mal ein bisschen platt zu konstruieren.
Ja, ich weiß nicht, ob irgendjemand Interesse daran hat, zu verhindern, dass in Schwarzafrika Demokratien entstehen.
Nein, das nicht. Aber sie können nur entstehen unter bestimmten ökonomischen Voraussetzungen.
Ja, ja, ja.
Und die zu verhindern, haben sicher einige Interesse. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht, ob ein Verhinderungsinteresse das ist oder ob es einfach nur eine Selbstvorsorge ist für eigene, sagen wir, sehr kostspielige technologische Verbesserungen und was immer. Mit dem Nebeneffekt, dass dann andere nicht zum Zuge kommen.
Also gibt es Sorgen, das ist meine abschließende Frage, politische Sorgen, Entwicklungssorgen, Evolutionssorgen, die Sie haben und von denen Sie meinen, dass Ihre Theorie Sie, wenn sie nur genügend Berücksichtigung fände, abmildern könnte?
Also abmildern weiß ich nicht. Ich denke, dass es bessere Beschreibungen von Problemen geben könnte. Also beispielsweise, wenn man annimmt, dass die globale Gesellschaft auf funktionale Differenzierung auf dieser Basis läuft, nicht wahr? Also das ist Politik, Wirtschaft, Recht, Erziehung und so weiter, getrennten Logiken folgen, dann hat das natürlich Konsequenzen einmal in der Unübersichtlichkeit der Beziehungen zwischen diesen, also wirkt sich mehr Erziehung gut oder schlecht auf Demokratie aus und so weiter, nicht? Oder wenn man keine schulische Versorgung sicherstellen kann, was ist dann die Zukunft des Rechtssystems zum Beispiel, nicht? Und andererseits...
Darüber sind Aussagen möglich.
Ja, denke schon. Und dann die zweite Frage, wie wirkt sich dieser Trend einer funktionalen Globalisierung auf regionale Verhältnisse aus, nicht? Kann jede Region mit dem Bestand, von dem sie im Moment ausgeht, dem Rechnung tragen kann. Heißt weltgesellschaftliche Funktionalisierung zugleich, dass das auch in Brasilien sein müsste oder in Guatemala oder in Slowenien?
Ihrer Meinung nach ja.
Bin ich so sicher. Ich meine, ein Faktum ist, dass man sich regional der Weltgesellschaft zu stellen hat irgendwie, nicht wahr? Das, also die Versuche, Kapital ins eigene Land zu ziehen, zum Beispiel, auf den internationalen Finanzmärkten ausgeführt werden müssen. Aber was man im Moment sieht, ist ja eigentlich nur eher ein Misslingen dieser Trennversuche in regionalen Bereichen. Also schon die Trennung von Recht und Politik ist schwierig in Mexiko oder in Brasilien. Damit auch die Frage, welche Bedeutung eine Verfassung hat zum Beispiel. Und diese Trennung mag also international durchgesetzt sein, aber was das konkret nachher heißt, es gibt ein Netz von Haftpflichtrechten, aber was heißt das, wenn man vor Ort Recht nur bekommt, wenn man zunächst mal etwas bezahlt, nicht?
Bestechung und Korruption.
Ja.
Und Sie meinen, eine präzisere Beschreibung dieser Systeme würde helfen oder würde die Fatalität des Gesamtzusammenhangs zeigen?
Eher Letzteres, aber das kann natürlich auch wiederum helfen, einerseits sozusagen unnütze Aufregung einzusparen. So ist es eben und in diesem Sinne fatalisierend zu wirken, andererseits aber auch präzisere Vorstellungen über das, was man dann trotzdem ändern kann und wo man ansetzen muss, doch zu ermöglichen.
Jetzt müssen Sie uns zum Schluss noch etwas über Ihren legendären Zettelkasten sagen. Denn dieses ganze Werk wäre nicht geschrieben worden, die vielen Bücher und Aufsätze, wenn Sie nicht einen offensichtlich Perfektes. Man sagt von Hegel, er hatte sowas Ähnliches, aber man weiß nicht genau, wie es aussah. System der Verzettelung ihrer Lektüren oder Gedanken hätten. Die haben Sie schon, diesen Zettelkasten, seitdem Sie, also seit Beginn des Studiums, haben Sie, glaube ich, mal gesagt.
Nein, oder nach dem Ende des Studiums.
Aha.
Ich habe zunächst einmal mit Mappen gearbeitet und Zettel, die fliegen dann raus und da muss man, also, und dann habe ich das so, ich glaube, 51 oder so etwas, habe ich das jetzt ganz umorganisiert auf einen Kasten, der, wo jeder Zettel eine feste Nummer hat.
Einfach durchnummeriert, von 0 bis 100.
Ja, und das, dann gibt es also ja schon Clusterbildung und so etwas, aber im Prinzip ist es eine Unendlichkeit, nicht die, also nach innen, wenn man also den Zettel 21/3A17 hat, dann kann man 18 machen oder man kann 17A machen. Und
ach, das heißt, Sie haben eine versiegelte, Sie haben eigene Siegel.
Ja, ja, also jeder Zettel hat eine feste Nummer, die nie geändert wird.
Aha, aber das ist ein Siegel schon, hat die Nummer irgendeinen Sinn?
Ja, ja, nee, das ist nur, man hat natürlich eine Gewohnheit, dass man weiß, wenn man also Paradoxie sucht, dann müsste das unter den Nummern zu finden sein. Und ich habe natürlich ein Schlagwortregister, wo ich nachgucken kann.
Aha, und unter dem Schlagwortregister werden wieder diese Nummern eingetragen?
Ja, ja, ja.
Also was für Registrierungen dieser Zettel haben Sie sonst außer Schlagwortregister?
Außer im Zettelkasten selbst gibt es einen Zettel mit Verweisung, wo dann steht, also hier geht es um Paradoxie, Paradoxie Schule, da Paradoxie Dings. Der Vorteil dieser festen Nummerierung, die nie geändert wird, ist, dass man eben von jedem Punkt auf jeden anderen verweisen kann.
Aber Sie müssen diese Verweise immer nachtragen.
Ja.
Sie müssen dann alte Zettel nehmen und einen neuen Verweis auftragen.
Ja, ja, ja.
Mhm. Und bei neuen Zetteln gucken, wie viele alte Zettel habe ich, auf die ich jetzt verweisen müsste.
Ja.
Das heißt, Sie arbeiten diesen selbstreferenziell sozusagen permanent diesen Zettelkasten auch durch.
Ja.
Also lesen auch alte Zettel immer wieder mal.
Ja.
Und schmeißen auch raus?
Nein.
Nie?
Nie.
Also auch Zettel, die sich einfach nicht verweisen lassen.
Nö,
wo keine Verweise, die sind sozusagen.
Die haben ihre Nummer und bleiben.
Leichen.
Ja, ja, ja. Ja?
Und wenn Sie lesen, verzetteln Sie sofort.
Ja.
Verzetteln Sie sich sozusagen.
Also ja, ich lese ein Buch durch, mache Notizen und dann.
Unterstreichen, richtig?
Nein, nein,
Bleistift?
Im Buch
nie.
Nicht.
Nein, im Buch nicht.
Nein, nein.
Machen Notizen am Rand?
Ich mache einen Zettel mit den bibliografischen Angaben. Auf der Rückseite werden Seite so und so ist das und das, Seite so und so ist das und das eingetragen.
Ja.
Und dann wird quasi das später in den bibliografischen Kasten, also wo ich alle gelesenen Sachen bibliografisch erfasse.
Sie bibliografieren jedes Buch, das Sie lesen?
Ja, ja.
Jedes?
Ja.
Es gibt kein Buch, höchstens ein unwichtiges.
Ja, ja, dann kommt es sicher.
Dann kommt es weg.
Ja, ja.
Aber jedes Buch, das einigermaßen Ihnen einen Gedanken gibt, wird sofort erfasst. Das heißt aber, dass Lesen bei Ihnen relativ lange dauert, nicht? Denn
ja, weil ich auch beim Lesen habe ich einen Zettel, wo ich immer drauf schreibe, Seite 13, das und das, 25, das und das. Und das heißt, ich später, wenn ich den bibliografischen, auf der Rückseite ist dann die bibliografischen Angaben und später kann ich dann sehen, was mir damals bei der Lektüre aufgefallen ist.
Was ist, wenn Sie ein Buch ein zweites, ein drittes Mal lesen? Nehmen Sie dann den alten Zettel? Und erweitern ihn?
Manchmal mache ich es ganz neu. Aber das kommt relativ selten vor. Ich meine, überhaupt ein wiederholtes Lesen kommt relativ selten vor.
Ja?
Ja.
Auch die großen Standardwerke, zum Beispiel Chrisses Schrift, Husserl?
Ja, kommt, das lese ich nicht nochmal. Ich meine, ich könnte es, aber ich habe ja gar keine Zeit. Ich meine, ich muss dann. Ich lese ja sehr stark problemorientiert immer. Und
Das heißt, was einmal in diesem Zettelkasten als gelesen, verstanden, notiert ist, selbst wenn es der größte Irrtum war, bleibt.
Ja, ja.
Bis Ihnen jemand sozusagen die Augen öffnet und sagt, mein Freund, das steht da gar nicht. Das hast du da nur reingelesen.
Ja, ja, ja. Dann kann ich auf dem Zettel das vermerken, nicht?
Ja. Und dieser Zettel, um das auch klar zu machen, diese Zettelarchitektur oder Kastendimension ist inzwischen gewaltig, nicht? Also
es ist ziemlich umfangreich, ja.
Das sind irgendwie ein paar Meter.
Ja, ja.
Und ist die Basis sozusagen Ihrer Arbeit?
Ja.
Ohne die, wenn man das Ihnen nehmen würde, dann wäre es schwer.
Ja, dann wäre es schwer. Ich habe jetzt eine Alternative, sind sozusagen halbfertige Buchmanuskripte, nicht? Die so in Kartons unter dem Tisch liegen.
Die gibt es auch.
Ja, ja. Und dann kann ich dann natürlich, wenn ich jetzt das über Souveränität irgendwas Interessantes entdecke, dann kann ich das in das Manuskript direkt hineintun, wo Staatssouveränität behandelt wird.
Sie schreiben mit der Hand oder mit der Schreibmaschine oder mit dem Computer?
Schreibmaschine.
Immer? Direkt in die Schreibmaschine?
Ja, ja. Die Zettel nicht, das ist zu kompliziert. Diese kleinen Zettel, die mache ich mit der Hand.